Ja, einen schönen guten Tag. Als wir uns begegnet haben, habe ich ja den Wunsch geäußert, mal mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, stellte sich dann doch als schwieriger hervor. Ich dachte natürlich auch, wenn wir neu wählen am 13. Oktober die Fraktionsvorsitzenden, dass ich ab 14. Oktober deutlich mehr Zeit habe. Das war insofern ein Irrtum, weil alle denken, dass ich mehr Zeit habe. Dadurch bekomme ich die doppelte Zahl von Einladungen, und zwar solche, die ich immer bekam, aber jetzt kommen andere dazu, die sich erst jetzt trauen. Und da ich eine Mitarbeiterin habe, die dann immer sagt, wenn ich frei habe, ist das katastrophal. Das muss ich dir derart auszeigen. Ja. Ich habe im November nicht einen einzigen freien Abend mehr. Alle Abende weg. Also eigentlich ist es daran gesagt. Das geht so nicht. Ne?
Also das geht so nicht.
Das Zweite, was ich sagen will, ich habe ja auch Fragen an Sie. Was mich interessiert ist, dass Sie mir sagen, was an den Kombinaten funktioniert hat und was daran nicht funktioniert hat. Mich interessiert auch das neue ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft von Ulbricht, was ja von Brezhnev kaputt gemacht worden ist, ob das Sinn gehabt hätte nach Ihrer Einschätzung oder keinen Sinn gehabt hätte. Weil das mich natürlich in der Zeit ein bisschen geprägt hat, denn man darf ja nicht vergessen, das 11. Plenum, das ziemlich verheerend war, dieses Kulturplenum, fand ja nur statt, weil das Wirtschaftsplenum abgesagt werden musste. Eigentlich wollte ja Ulbricht dort sozusagen das vorantreiben mit dem neuen ökonomischen System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft. Und Brezhnev, was ich auch nicht wusste, war schon zu Besuch in der DDR, aber heimlich, ohne dass wir es erfahren haben. Und sein erster offizieller Besuch kam später. Er hatte Chruschtschow abgelöst und sagte, Schluss aus, es gibt nur Planwirtschaft. Und dann sagte die Auseinandersetzung mit Stalin hören auf. Wir nehmen nichts zurück, aber nichts weiter mehr. So. Nun musste Ulbricht mit dem 11. Plenum beweisen, dass er auf Linie ist, und hat da stramm sozusagen die Kultur gemaßregelt, weil er nicht mehr von der Wirtschaft reden durfte. Das interessiert mich, weil Sie da viel genauer Bescheid wissen als ich. Dann zur Wirtschaftspolitik. Die Schwierigkeit in meiner Partei besteht in Folgendem, dass ich Leute aus der DDR habe, die bestimmte Vorstellungen haben, und ich habe Leute aus den alten Bundesländern, die zum Teil andere Vorstellungen haben. Das liegt auch an den unterschiedlichen Erfahrungen. Einmal, die aus den alten Bundesländern können sich nicht vorstellen, dass es etwas nicht gibt. Das widerspricht Ihrer Erfahrung. Also ich werde Ihnen mal schildern, eine kleine Anekdote, die war sehr schön. Ein Jahr nach der Einheit kam ich an Flughafen Köln. Und da fragt mich einer aus Dessau, glaube ich, war es, ob ich ihn mitnehme mit dem Taxi nach Bonn. Sag ich, ja klar, steigen Sie ein. Und dann, wahrscheinlich wollte er mir einen Gefallen tun, auf jeden Fall sagte er zu mir, also wissen Sie, die haben jetzt bei uns eine Reise nach Ägypten angeboten für 12.000 Mark. Das ist doch einfach eine Frechheit und so weiter. Das muss ja eine Luxusreise gewesen sein, keine Ahnung. Und der Witz war, dass ich merkte, wie mein Taxifahrer aus Köln anfing zu vibrieren leicht. Ich wusste aber nicht, weshalb. Und dann drehte der sich um und sagte, wissen Sie, was ich eine Unverschämtheit finde, dass Sie ein Jahr nach der Einheit schon nach Ägypten fahren wollen. Ich bin schon 40 Jahre Taxifahrer und war noch nie in Ägypten. Daraufhin musste ich, bevor die sich prügelten, den Streit schlichten und sagen, nein, wissen Sie, der will nicht nach Ägypten. Ihn stört, dass etwas angeboten wird, was er sich nicht leisten kann. Das stört sie nicht, weil sie das ihr Leben lang kannten. An den Diamantenladen sind sie immer vorbeigegangen, das war nicht ihr Laden. Es gab, weiß ich mal, 40% der Angebote hatten mit ihrem Leben nichts zu tun. Das ist aber für Bürgerinnen und Bürger der DDR völlig ungewöhnlich. Es gab zwar auch ein paar Dinge, die etwas teurer waren, aber nie so, dass man sie sich nicht leisten konnte. Ergo ärgert er sich nicht, weil er nach Ägypten geht. Also ich habe versucht, das zu schlichten. Aber da ist mir die unterschiedliche Sicht deutlich geworden, die man da haben kann. Wir versuchen natürlich, unsere Erfahrung einzubringen in unsere wirtschaftspolitischen Vorstellungen. Ich sage gleich eine deutliche Kritik an meiner Partei. In allen Wahlprogrammen, in allen Parteiprogrammen wird viel zu wenig zur Wirtschaft Stellung genommen. Sie haben eine Sache nicht begriffen, dass wir sagen doch oft Dinge, wo eigentlich fast eine Mehrheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern, von Arbeitslosen, auch von Rentnerinnen und Rentnern uns zustimmt. Warum wählen Sie uns nicht? Das ist doch interessant. Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Zwei will ich nennen. Der eine Grund besteht darin, dass Sie uns nicht wirklich trauen. Sie sagen sich, wenn die Linke die Macht hat, ob sie dann nicht doch dazu neigt, die zu missbrauchen, da bin ich nicht sicher. Okay, da muss man Schritt für Schritt abbauen. und deutlich machen, dass man zur Rechtsstaatlichkeit, zur Demokratie, zur Freiheit steht etc. Aber das Zweite ist, dass sie sagen, die werden Steuern einführen und Maßnahmen einführen, die die Wirtschaft erstickt, dann gehen viele Unternehmen in andere Länder und dann nützen die Rechte, die sie mir geben, nichts, weil ich damit nichts mehr anfangen kann, wenn mein Unternehmen weg ist. Und das unterschätzen wir immer, dass wir in der Bevölkerung das Vertrauen setzen müssen, dass bei uns es selbstverständlich auch eine funktionierende Wirtschaft gäbe. Punkt erstmal. Wie auch immer. Das Zweite ist, dass ich versuche, Folgendes hinzubekommen. Ich möchte die großen Konzerne und die großen Banken entmachten. Die sind viel zu mächtig. Und sie bestimmen das Geschehen in der Politik und nicht die Politik bestimmt das Geschehen bei ihnen. Da gibt es dieses hervorragende Beispiel, dass ich bei Jauch saß, neben mir saß Frau Kohl, die ARD-Korrespondentin bei der Börse, und sagte, Herr Gysi, wenn Sie jetzt Kanzler wären und nächste Woche käme die Deutsche Bank zu Ihnen und sagte, sie müsste eine Woche später den Insolvenzantrag stellen, müsste sie auch retten. Wenn sie sie nicht retten, geriet alles durcheinander. Da habe ich zu ihr gesagt, also erstens fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, dass ich Kanzler wäre. Aber wenn ich mir jetzt die größte Mühe gebe und es mir doch vorstelle, dann befürchte ich, dass Sie recht haben. Wenn Sie recht haben, ist das auch klassisch. Die Leute wählen mich zum Kanzler, was mache ich als erstes? Ich rette die Deutsche Bank. Na, die Briefe, die ich dann kriege, da kann ich mir vorstellen. Da bleibt ja von mir gar nichts übrig. Aber wenn Sie recht haben, dann beweist es doch, dass die Deutsche Bank mächtiger ist als der Kanzler. Sie entscheidet, was der Kanzler zu tun hat und nicht umgekehrt. Und da ich das nicht will, will ich sie erstens verkleinern und zweitens öffentlich-rechtlich gestalten wie die Sparkassen. Nicht zur Staatsbank, weil wenn ich an die Landesbanken denke, da hatte immer ein Landesfinanzminister zu entscheiden, was die machen, kommt auch bloß Blödsinn raus. Aber bei der öffentlich-rechtlichen Struktur der Sparkassen kommen die auch nicht ran. Das ist viel komplizierter konstruiert und deshalb haben die mit der Krise nichts zu tun, übrigens genauso wie die Genossenschaftsbank. Die Entmachtung der großen Konzerne ist auch dafür wichtig, wenn wir den Hungertod als häufigste Todesursache der Menschheit noch nicht vergessen. Jährlich sterben etwa 70 Millionen Menschen auf der Erde, davon 18 Millionen an Hunger, obwohl wir eine Landwirtschaft haben, die die Menschheit zweimal ernähren könnte. Darf man nicht vergessen. Es hat also nichts mit einem Mangel an Produkten zu tun, sondern mit den Strukturen zu tun. Also sage ich, müssen wir dort die Macht der Konzerne beschränken, etc. etc. Wenn ich das alles will, brauche ich das Bündnis mit dem Mittelstand. Anders geht es nicht. Alles andere ist eine Illusion. Der Mittelstand leidet nämlich unter der Dominanz der Konzerne und großen Banken genauso. Der leidet auch darunter, dass er dort keine Kredite kriegt. Wenn die uns aber nicht über den Weg trauen, weil sie sagen, der macht heute mit mir ein Bündnis gegen den Konzern und wenn der Konzern weg ist, dann macht er ein Bündnis von anderen gegen mich, dann haben wir keine Chance. Außerdem können wir darüber das Vertrauen gewinnen, dass wir sagen, den Mittelstand wollen wir belassen, der kann auch privat bleiben. Natürlich werden wir die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhöhen, etc. Das ist eine ganz andere Frage. Dann glauben auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass wir ihnen eine funktionierende Wirtschaft hinterlassen, sodass sich auch der Streik und vieles andere lohnt. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass die öffentliche Daseinsvorsorge im öffentlichen Eigentum steht. Ich will auch keine mittelständischen Unternehmen bei Krankenhäusern, auch nicht bei Theatern, also nicht bei Kindereinrichtungen, nicht in der Bildung etc. Öffentliche Daseinsvorsorge muss in öffentlichem Eigentum stehen, schon um den direkten Einfluss und die direkte Zuständigkeit der Politik zu sichern. Also haben wir drei Bereiche. Wir haben die öffentliche Daseinsvorsorge, die muss, wie ich meine, kommunales, Landes- oder Bundeseigentum sein. Dann haben wir die übrige Wirtschaft. Die darf privat sein, wobei wir Genossenschaften fördern müssen. Da gibt es für mich immer das Beispiel Landwirtschaft. Bäuerinnen und Bauern sind ja bekanntlich schlau. Und wir haben ja ein Gesetz gemacht, dass jedes LPG-Mitglied sein Land zurückhaben darf und dann eben seinen Bauernhof wieder öffnet. Davon haben 2% gebraucht. 98% nicht. Das ist doch interessant. Zumal ja der Druck in die LPG zu gehen wirklich groß war, Anfang der 60er Jahre, sind ja auch viele abgehauen. Also haben ja die meisten gedacht, jetzt werden die danach greifen. Mir war gleich klar, dass sie nicht danach greifen, weil ich bin ja Facharbeiter für Rinderzucht. Ja. Ja, entschuldigen Sie. Das ist die beste, beste Voraussetzung, um in die Politik zu gehen. Erstens kann ich melken und zweitens mit Raubochsen umgehen. Ganz wichtig. Aber abgesehen davon war mir das klar, weil die hatten entweder Weihnachten oder Silvester oder Ostern. Sie hatten einen geregelten Feierabend. All das, was die Einzelhöfe überhaupt nicht können. Da gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man fördert die Genossenschaften, was die Bundesregierung natürlich nicht macht, oder man fördert den Großgrundbesitz. Ganz einfach. Und der entsteht auch. Und zwar immer größer. Weil natürlich die Technik, es war übrigens das einzige Wirtschaftsgebiet, wo die Arbeitsproduktivität in der DDR höher war als in der Bundesrepublik. Deshalb hat man über die Landwirtschaft nichts gelesen. Die kam gar nicht vor in den Zeitungen. Weil sowohl bei der Viehwirtschaft, aber auch bei der Feldwirtschaft war die Produktivität höher. Größere Felder, größere Ställe, na gut, da sind natürlich jetzt die Linken und die Ökologen alle dagegen und so, aber das lasse ich mal alles weg. Trotzdem, das hatte seine Folgen. Also sage ich, brauchen wir auch den Mittelstand und natürlich die kleinen Unternehmen. Das Problem unserer Gesellschaft in diesem Zusammenhang besteht darin, dass der ärmere Teil der Bevölkerung sie nicht bezahlen kann. An den reichen Teil der Bevölkerung trauen sie sich nicht heran. Die gehen zumindest nicht heran. An die Konzerne auch nicht. An die großen Banken auch nicht. Die tricksen sich im Steuerrecht zu Tode, aber zahlen nicht, sodass alles von der Mitte der Gesellschaft bezahlt wird. Übrigens auch von den mittleren Unternehmen. Die können ein bisschen schummeln, ne? Auch die Mittelgesellschaft kann ein bisschen schummeln, aber das hat alles seine Grenzen. Im Kern tragen sie die Steuern. Also wenn wir in der Wirtschaft deutlich machen, wir wollen die Konzerne entmachten, wir wollen auch die großen Banken entmachten, wir wollen die anders gestalten, aber wir wollen den Mittelstand durchaus erhalten. Wir machen aber öffentliches Eigentum bei der gesamten öffentlichen Daseinsvorsorge. Und wir fördern auch die Start-ups und so weiter, damit neue Unternehmen etc. entstehen, entsteht eine wichtige Vertrauensfrage. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch mit sozial-ökologischer Nachhaltigkeit verbinden. Das ist logischerweise etwas schwierig, weil sich das auch widersprechen kann. Aber die Einsicht wächst ja, dass wir uns weder die Klimakatastrophe noch andere Dinge leisten können. Und dann können wir viele Dinge einbringen, auch aus der DDR. Also ich sag mal das Beispiel, was für mich spannend ist, Kinderkrippen und Kindergärten beim Unternehmen. Das klang natürlich für den Westen sowas von absurd. Und das war auch interessant, dass der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der Jena, Lothar Späth mir erzählte, das Erste, was er gemacht hat in Jena, war den Kindergarten zu schließen. So. Weil das gehört sich nicht für ein Unternehmen, das sind Kosten, die man sich gar nicht leisten kann und so weiter, hat er mir erklärt. Dann wollte er unbedingt eine Französin, also vier Franzosen haben, die waren auch jeweils miteinander verheiratet, also Eheleute, die sehr gut waren, zwei Ehepaare, und die hatten beide zwei kleine Kinder. Und er hat ihnen auch ein gutes Angebot gemacht zur Bezahlung und so weiter. Und dann riefen die an und fragten, ob er einen Kindergarten hat. Da sagte er, nee, er hat natürlich keinen. Dann kommen sie nicht. Dann sagte er, ich musste den Kindergarten wieder öffnen, weil ich die haben wollte. Das heißt, es beginnt ein Umdenken. Und zwar, weil inzwischen, wir hatten ja schon eine, wir waren zwar auch natürlich im Patriarchat, ein Blick ins Politbüro und so genügt, aber wir hatten eine andere Form der Gleichstellung der Geschlechter. Es gab immer mehr Frauen, die studierten. Es gab mehr Richterinnen, mehr Staatsanwältinnen als Männer. Die Hierarchie war nur noch anders. Also ganz viele am Kreisgericht, weniger am Bezirksgericht und eine absolute Rarität am obersten Gericht. Die Hierarchie, das war noch was anderes. Aber vom Beruf her. Und dadurch, dass die Betriebe Kinderferienlager hatten, das ist noch gar nicht zu diskutieren gegenwärtig, aber dass sie Kindertagesstätten hatten etc., stellen sie langsam fest, das macht sogar Sinn. Das heißt, es sind Kosten, die sich rechnen, weil du dadurch Frauen bekommst in Beschäftigung oder auch Männer, die dann sozusagen ganz anders dem Unternehmen zur Verfügung stehen, als wenn die immer auf außerirdische Einrichtungen angewiesen sind, die es so gut wie gar nicht gibt. Das ist für mich zum Beispiel interessant, wenn ich in den alten Bundesländern über diese Strukturen in der Wirtschaft der DDR spreche, das, da hätte ich 90 gar keine Chance gehabt, da hätte ich bloß gelacht und so. Aber inzwischen hören Sie da ganz anders zu und nehmen das auf eine ganz andere Art zur Kenntnis. Dann gibt es noch etwas, was wichtig ist, das ist die Ausbildung. Alle Handwerker in NRW haben mir immer erklärt, dass sie gerne die Facharbeiter aus der DDR nehmen, weil die noch was können. Das hatte natürlich wie immer, es gibt ja immer auch Negatives, das immer seine positiven Seiten hat. Dadurch, dass wir zu wenig Material hatten, mussten die ja noch reparieren können. Die wechseln ja heute nur noch Blöcke aus. Was da drin passiert, wissen die auch nicht. Ne? Da können die ja nicht anfangen. Das ging ja nur in der DDR nicht. Ergo konnten die viel besser reparieren. Mir hat dann der Chef dieses Turbinenwerkes, muss das sein, in Brandenburg. Gibt es da ein Turbinenwerk oder sowas ähnliches?
In der Stadt Brandenburg?
Nee. Im Landbund. Ja, kann sein. Der hat mir erzählt, er hatte nur Ingenieure aus dem Westen und einen einzigen von der Interflug. Einen einzigen. Und dann war große Öffnung mit Stolpe, goldenem Knopf, Fernsehen. Und sie drückten und es sprang nichts an. Das ist so das Peinlichste, was es gibt. Alle, sagt er, alle meine Westingenieure, der war selber aus dem Westen, rannten an die Computer. Nur der aus der DDR nicht, der nahm einen Schraubenschlüssel und ging an eine Maschine. Der sagte, unmöglich, was machst du? Aber macht er den Deckel auf, pummelte 5 Minuten, also man nochmal drückte. Und seitdem, sagt er, hat er eine Stellung in dem Unternehmen wie kein anderer. Ich weiß nicht, worum es ging. Ich fand die Geschichte nur schön, weil die natürlich so eine andere Herangehensweise zeigt. Also Ausbildung ist ungeheuer wichtig. Es wird jetzt nur über Schule, Kindertagesstätten und Studium gesprochen, viel zu wenig über die Facharbeiterausbildung, die Berufsausbildung, die aber auch sehr wichtig ist. Und da trete ich für die Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung, Kunst und Kultur ein. Und die ist überhaupt nicht gegeben. Also davon sind wir meilenweit entfernt. Ich weiß, es gab in der DDR, was die Bildung betrifft, 2 Komplikationen. Die eine Komplikation bestand darin, dass Pfarrerskinder so gelegentlich vom Abitur an der weiteren Oberschule ausgeschlossen worden sind. Das ist eine politische Ausgrenzung, die darf es nicht wieder geben. Allerdings habe ich mich mit Schauder mal gestritten, der hat ja sein Abitur über die Volkshochschule gemacht. Und er sagte, das war eine Lücke, die keinem aufgefallen ist. Nein, sage ich, das ist denen aufgefallen. Was sie nicht wollten, ist, dass sie eine Klasse zwischen der 9. und der 12. war es ja, später nur noch 11. und 12. dominieren. An der Volkshochschule konnten sie nicht dominieren, die kamen von allen Orten zusammen, saßen, dann gingen sie wieder auseinander. Die hatten nichts dagegen, dass sie Abitur machten, die hatten nur was dagegen, dass sie eine Abiturklasse dominieren. Und so wie sie sind, hätten sie die auch dominiert. Und das steckte dahinter. Und aber das Zweite ist, dass wir ja immer Arbeiterkinder gefördert haben und das schwierig war, wenn du Intelligenzeltern hattest, also das zu bekommen, den Abiturplatz oder Studium und so weiter. Dazu muss ich wieder 2 Bemerkungen machen. Das eine war, dass so die Arbeiterkinder Ingenieure wurden und sich dann darüber aufrichten, dass ihre Kinder keine Arbeiterkinder mehr waren, sondern plötzlich Intelligenzkinder. Also da gerieten wir mit uns selbst in Widerspruch. Und das Zweite war, dass die DDR natürlich, so wie sie strukturiert war, gesagt hat, es dürfen immer nur so viele in bestimmten Berufen studieren, wie wir auch benötigen. Weil ja in der Verfassung das stand, das Recht auf Arbeit entsprechend der erworbenen Qualifikation. Deshalb haben wir natürlich nur jedes zweite Jahr 2 Archäologen ausgebildet, weil wir sagten, mehr können wir nicht unterbringen, für mehr haben wir keine Tätigkeit. Das verstehe ich. Auf der anderen Seite, es gibt aber viel mehr, die gerne Archäologie studiert hätten. Da stehst du vor der Frage, wie machst du es? Wenn du sagst, jeder, der das studieren will, soll das studieren, dann kannst du aber keine Arbeitsplatzgarantie geben, weil das ist wieder nicht drin. Woher willst du die nehmen? Also das ist sozusagen ein Widerspruch, das weiß ich. Trotzdem sage ich, es gab keine soziale Ausgrenzung. Und das Beispiel ist immer mein Freund in der Straße. Wir hatten so ein halbes Haus. Meine Eltern hatten schätzungsweise 5000 Bücher. Seine Mutter war alleinerziehend für 3 Kinder. Außerdem waren die noch alle katholisch, waren auch kein Aushängeschild in der DDR. Und die hatte 2 Bücher, eine Bibel und ein Kochbuch. Das war's. Und er ist Oberarzt geworden. Ich glaube, dass er heute keine Chance mehr hätte, Oberarzt zu werden. In adäquaten Verhältnissen. Also die ganze Bildungsfrage, und dann sage ich Ihnen meine erste Reise ins nichtsozialistische Wirtschaftssystem, hieß das doch, NSW, wurde beantragt im Januar 87 nach Paris, und zwar zum Kulturzentrum der DDR in Paris, zu dem Top-Thema der Grad der Verwirklichung der Menschenrechte in der DDR. Aber abgelehnt. Dann stellte das Kulturinstitut wieder den Antrag für Januar 88 und da haben sie es dann genehmigt. Und dann fuhr ich das erste Mal richtig in den Westen, ich meine als Kind war ich in West-Berlin, aber nur in Nikolassee und so, das war ein bisschen vergessen, aber in Paris. Und da habe ich Folgendes festgestellt, erstens hatte ich alle Hemmungen eines DDR-Bürgers, also zum Beispiel hat mir ein Schauspieler 100 Gulden geschenkt, die wollte ich dann umtauschen. Da dachte ich, aber dahinter sitzt ja ein Kapitalist, der bescheißt mich. Ja. Wie soll ich das also? Ich hatte so alle Beklemmungen, die man sich vorstellen kann. Aber dann habe ich eins sofort gesehen, die Automarken, habe ich keine Chance mehr, das zu merken. Ich war froh, dass ich unsere 8 auseinanderhalten konnte, aber nicht 1000, also keine Chance. Dann gab es einen Laden für Teewagen. Natürlich gab es am Warenhaus am Alexanderplatz auch mal einen Teewagen, aber doch nicht 300 verschiedene. Dann fragte ich mich, braucht man eigentlich 300 verschiedene Teewagen? Also es sind so alles in mir hoch, wunderbare Schuhe, sage ich, Blumen über Blumen im Januar. Ich hatte im Januar Geburtstag, gab es keine Blumen und so weiter. 300 Käsesorten, wir hatten eine super Kaufhalle, da gab es auch 3 bis 4, aber an 300 war nun wirklich nicht zu denken. Und dann, das war die eine Erfahrung. Dann stellte ich fest, dass übrigens Autos deutlich billiger sind, Fernsehgeräte auch billiger sind. Und dann fuhr ich mit der Metro zum Louvre und bezahlte den Eintritt und ich war pleite. Und da habe ich begriffen, dass das eine gesellschaftspolitische Frage ist, ob ich sage, auch die Mindestrentnerin muss die Chance haben, mit der Straßenbahn, mit der S-Bahn, mit der U-Bahn zu fahren. Sie muss die Chance haben, eine Opernkarte sich leisten zu können, eine Konzertkarte, Bücher und Schallplatten oder jetzt CDs zu kaufen und logischerweise auch eine Theaterkarte und eine Kinokarte. Und das war eine grundlegende gesellschaftspolitische Entscheidung, auch den Eintritt ins Museum, das alles so billig zu machen. Damals haben wir das alle, wenn Sie ehrlich sind, geben Sie das auch zu nicht geschätzt, weil das bei uns so selbstverständlich war. Im Nachhinein schätze ich das, weil ich jetzt weiß, wie schwer das ist, für Kinder an solche Dinge heranzugehen. Wissen Sie, ich weiß, was vieles in der DDR nicht funktioniert hat, nicht gerecht war, falsch war. Ich werde das nie leugnen, ich will auch gar nicht nostalgisch sein oder so. Aber das, was etwas funktionierte, und zwar viel besser als heute, das müssen wir artikulieren, weil das etwas ist, nicht nur was die anderen ärgert, das ist mir wurscht, sondern weil es etwas ist, was so im Denken beginnt Raum zu greifen bei den Menschen. Und das ist mir eigentlich wichtig so, dann habe ich noch, ja, und dann wollte ich eben noch sagen, also mit den Kindern, wir sind ja keine kinderfreundliche Gesellschaft, es ist ja derart interessant, es sterben jedes Jahr mehr Deutsche als geboren werden, deshalb sterben wir ja langsam auch, da weint mir immer die Union die Backen voll. Dann sage ich zu denen als erstes hier für die jungen Leute, dass ich davon ausgehe, dass sie es handwerklich nicht verlernt haben. Das ist schon nicht so leicht. Aber wenn die Union mir das glaubt, dann gehe ich den nächsten Schritt und sage, wir sind keine kinderfreundliche Gesellschaft, wir haben keinen chancengleichen Zugang. Das Kindertagesstättennetz ist völlig indiskutabel, zum Beispiel in Bayern und so weiter. Das geht ja im Osten noch im Vergleich zu den alten Bundesländern. Und vor allen Dingen sage ich, es gibt, also dann hast du ein Kind, heute ist es ja schon fantastisch mit dem Urlaub, aber die Ferien sind viel länger. Wohin mit dem Kind? Ja, wenn du eine Oma hast, ist ja gut. Wenn du sie nun nicht hast, was machst du? Gibst du beim Nachbarn ab? Oder was machst du mit Kindern, wenn es keine Kinderferienspiele gibt? Wenn ich mich recht entsinne, Sie dürfen mich korrigieren. Ich glaube, die Kinderferienspiele kosteten 1 Mark pro Monat. Das ist mir so in Erinnerung, was natürlich wirklich idiotisch war, weil das Einsammeln der 1 Mark teurer war, als das, was dabei rausgekommen ist. Und dafür, es gab ja ein vollwertiges Mittagessen. Darf man ja nicht vergessen. Und Kinderkrippen und Kindertagesstätten kosteten so um die 10 Mark im Monat, aber nicht mehr einschließlich Mittagessen etc. Das heißt, es war fast ein gebührenfreier Zugang, was ich auch anstrebe in dieser Gesellschaft. Mit anderen Worten, sehen Sie, Ich kann Ihnen auch nicht genau sagen, was demokratischer Sozialismus ist, aber ich kann Ihnen einige Transformationsschritte sagen, wie man Schritt für Schritt in eine andere Gesellschaft kommt. Letzter Hinweis, wir haben jetzt eine Situation, wo die Menschen in unserem Land und selbst die Regierung beginnen zu merken, die Weltprobleme kommen auf sie zu. Sie dachten immer, sie kriegen das verhindert. Der Orban denkt, ein Zaun hält die Weltprobleme auf. Was Blöderes habe ich selten gehört. Da müssen also alle schießen. Wenn er das nicht macht, hat er keine Chance. Die Probleme kommen zu uns. Und ja, das wirft nun lauter Fragen auf. Und zwar Fragen, die bis ins tiefste Innern gehen. Es gibt jetzt einen richtigen Widerspruch Merkel-Seehofer. Das ist nicht durch Ihren Satz. Noch nie hat ja ein Kanzler gesagt, dass Deutschland eigentlich sein Land ist. Ich meine, das, ob sie es nochmal so formulieren würde, weiß ich nicht. Aber gesagt ist gesagt. Und Seehofer bestellt deshalb Orban, um das Gegenstück zu sein. Und das innerhalb einer Regierung. Und selbst wenn die sich dann in ihrer Koalitionsrunde wieder auf irgendwas verständigen, der Bruch ist da. Und ich habe Ihnen gesagt, Sie wollten es mir ja nicht glauben, aber es wird noch der Tag kommen, an dem Sie es mir glauben. Der schwerste Fehler, den Merkel, Gabriel und Schäuble begangen haben, war Griechenland. Und zwar nicht jetzt, sondern schon vor längerer Zeit. Und zwar, weil sie die Solidarität innerhalb der Europäischen Union aufgekündigt haben, weil sie dominant aufgetreten sind. Und das Ergebnis ist, dass die anderen jetzt die Solidarität mit uns aufkündigen und sagen, diese blöden, dominanten Deutschen sollten jetzt mal sehen, wie sie klarkommen. Ich kann mir das ganz genau vorstellen, was in deren Köpfen los ist. Ja? Kann ich mir ganz genau vorstellen. So, und damit kommt natürlich eine ganze Struktur ins Bröckeln. Ich will ja die europäische Integration. Ich bin auch für die EU, aber ich kann ja nicht verhindern, dass sie kaputt geht, wenn sie kaputt geht oder beginnt kaputt zu gehen. Das sind alles aufregende Sachen und dann kommen eben die Kriege dazu, die selbstverständlich werden, die Entstaatlichung von Staaten. Du kannst in Libyen mit keiner Regierung verhandeln, die was durchsetzen kann, gibt's nicht. Du kannst im Irak mit keiner Regierung verhandeln, die was durchsetzen kann, auch im Syrien nicht, auch in Somalia nicht, auch in Jemen so gut wie nicht. Das löst sich alles auf. Gleichzeitig haben wir jetzt dort vier Mächte, die um die Vorherrschaft kämpfen. Ich lasse mal Israel aus. Das ist Ägypten, das ist Saudi-Arabien, das ist die Türkei und der Iran. Und die wollen über die gleiche Region eigentlich die Herrschaft ausüben. Das kann ein Konflikt werden, unbeschreiblich. Wir liefern Waffen an Saudi-Arabien. Also was heißt hier wir? Die Bundesregierung liefert Waffen an Saudi-Arabien. Die schießen gerade den Jemen zusammen. Es dauert nicht mehr lange und wir haben aber tausende Flüchtlinge aus dem Jemen. Und dann waren wir daran beteiligt. Wir haben ja die Waffen dafür geliefert. Das, also es ist alles. So, das fällt langsam auf mit den Kriegen. Es fällt auf die Entstaatlichung der Staaten. Der häufigste Tod, habe ich schon gesagt, ist der Hungertod. 18 Millionen von 70 Millionen bei einer Landwirtschaft, die eben zweimal die Menschheit ernähren könnte. Not, Elend. Jetzt kommt ja noch was hinzu. Wir haben ja eine technische Revolution. Also ich hoffe, dass Sie mir da recht geben. Und zwar die Digitalisierung des Lebens entspricht von der Größenordnung der Erfindung des Buchdrucks und auch der Erfindung der Dampfmaschine. Und zwar, weil etwas damit passiert ist, womit Sie gar nicht gerechnet haben. Wir lebten doch hier in Europa davon, dass man in Afrika nicht wusste, wie wir leben. Durch die Digitalisierung wissen die, wie wir leben. Und zwar immer mehr, weil es fast schon in jedem Dorf einen Computer gibt, etc. Das verbreitet sich, das ist, wird ja auch billig angeboten, etc. Und da gibt es ja dann auch mal Unternehmen, die versorgen mit der Technik, dass man das empfangen kann, etc. So, und je mehr die das wissen, desto mehr Fragen stellen sie. Das animiert natürlich auch zur Flucht. Außerdem sind jetzt 9000 Schulen in Libyen, im Irak, in Syrien und in Somalia geschlossen worden. Wenn du deine Kinder nicht zur Schule schicken kannst, wird aus ihnen nichts. Also fliehst du. Also du fliehst vor Krieg, du fliehst vor Hunger, du fliehst davor, dass du keine Bildung hast, du fliehst auch vor Armut, das ist alles klar. Und nun begreifen sie langsam, entweder sie machen was dagegen oder nicht. Und da gibt es die einen, die sagen, hohe Zäune, nicht reinlassen. Und die anderen, die nicht glauben, dass die Zäune halten und sich sagen, also müssen wir doch vielleicht diese Probleme ernsthaft angehen. Der erste, der es erkannt hat, ist der Generalsekretär der UNO-Bahn, der gesagt hat, er muss jetzt alle einladen, es muss was dagegen passieren, sonst überfordert uns das. Vorletzter Satz. Wenn wir nicht ernsthaft die Weltprobleme angehen, werden sie jeden Tag verschärfter zu uns kommen, bis sie unbeherrschbar sind. Unbeherrschbar. Da würde auch eine linke Regierung nichts mehr machen können. Abschlusssatz, wir müssen unsere Erfahrung aus der DDR nutzen, nicht um alles hochzuleben und hochzuwürdigen, was auch gar nichts taugte, sondern um das, was es schon an gesellschaftspolitischem Fortschritt gab, in den Zeitgeist, in die Gedankenwelt der Menschen dieser Bundesrepublik Schritt für Schritt zu bringen. Da ich diesen Kampf seit nunmehr 26 Jahre führe, kann ich Ihnen sagen, es ist wahnsinnig anstrengend, aber es war nicht völlig erfolglos. Danke.